Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Klirrend kalt auch der Morgen heute. Den Fahrleitungen der Züge scheint das gar nicht gut zu bekommen. Wohl dem und der, die in der warmen Stube DRS 2 hören kann. Am Mikrofon ist Katharina Kilchenmann und jetzt gleich stellen wir für all jene, die heuer nicht nach Solothurn ans Filmfestival gehen können, einen Film vor, der ab Donnerstag im Kino zu sehen sein wird. Mit Spielfilmen wie Halbe Treppe, Wolke 9 oder Sommer vor Balkon hat sich der Berliner Regisseur Andreas Dresen einen Namen gemacht als Meister der filmisch verdichteten Improvisation. Er entwickelt seine Geschichten zusammen mit seinen Schauspielerinnen und Schauspielern. Bei seinem neuesten Film Halt auf freier Strecke hat er diese Methode nun noch erweitert, indem er mit Profischauspielern und Laien arbeitet. So spielt der Schauspieler Milan Peschel einen Vater und Ehemann, bei dem ein unheilbarer Gehirntumor diagnostiziert wird. Und die Schauspielerin Steffi Kühnert seine Frau. Figuren wie der Diagnosearzt oder die Sterbebegleiterin aber werden von echten Berufsleuten verkörpert. Michael Sennhauser hat mit Andreas Dresen über seinen Film Halt auf freier Strecke gesprochen. Die Sendung beginnt mit der Anfangsszene des Films.
Das ist das Gehirn. Hier, also rechte Hirnhälfte, linke Hirnhälfte. Hier ist noch alles soweit in Ordnung. Und hier sehen wir eben, das können Sie auch erkennen, diesen Tumor. Also man muss sagen, dass es eben kein gutartiger Tumor ist. Ja? Dass es eben ein Glioblastom ist wahrscheinlich. Also das, was wir also das Glioblastom bezeichnen, also diese bösartige Form eines Hirntumors.
Also so zu dem Bild, das haben Sie verstanden, ja, so im Grunde, was da jetzt los ist.
Ja, das ist also der Befund, Entschuldigung, ich muss mal gucken.
Andreas Dresen, Sie verlieren mit diesem Film keine Zeit, keine Sekunde. Es dauert, glaube ich, 35 Sekunden, da ist man mittendrin in der Diagnose, Hirntumor, inoperabel, keine Lebenszeit mehr für den Protagonisten. So medias in res bin ich schon lange nicht mehr in einen Film geworfen worden. Ziemlich mutig für einen Anfang.
Ja, aber so ist natürlich die Situation auch für die Betroffenen. Ne? Also unsere Protagonisten sind in der Mitte des Lebens. Eigentlich könnte es jetzt beginnen. Sie haben sich gerade ein schönes Haus gekauft. Es ist eine Familie mit zwei Kindern. Zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht ans Sterben denkt, Mitte 40. Also, und plötzlich kommt so eine Diagnose wie ein Hammer. Und von einer Sekunde auf die andere ist plötzlich alles anders. Also, und wir wollten auch ein bisschen dieses Gefühl für den Filmzuschauer herstellen, dass plötzlich so eine Axt niedergeht und man mit etwas konfrontiert ist. Und ich habe dieses Diagnosegespräch bei diesem realen Arzt auch tatsächlich so empfunden. Man kennt ja diese Art von Szenen aus Filmen. Ja, ein Arzt sitzt vor einem Leuchtkasten und sagt, klippt da irgendein Bild dran und sagt, so Herr Meier, das sieht nicht gut aus für Sie. Deswegen hatte ich vor der Szene auch ein bisschen Angst, weil ich dachte, naja, das kenne ich eigentlich schon. So wie das dieser Arzt dann gemacht hat, kannte ich es nicht und so habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Also, und es hat mich unglaublich berührt. Also eine Mischung aus Sachlichkeit und Empathie und dann alles zusammen natürlich und vor allen Dingen mit dieser ungeheuerlichen Nachricht, die man erstmal verdauen muss.
Ich glaube, wir müssen den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz schildern, wie die Szene zustande gekommen ist. Also das sind die beiden Schauspieler, der Hauptdarsteller und die Frau, die seine Frau spielt. Die wissen, was in der Szene ablaufen soll. Der Arzt ist ein echter Arzt, ist ein Neurochirurg, der sich bereit erklärt hat, die Szene mitzuspielen. Einer, der Woche für Woche öfters solche Diagnosen stellen muss und Patienten informieren muss darüber. Die Szene war aber nicht wortwörtlich geschrieben und Sie haben sie mehrfach gedreht, weil man ja auch schneiden muss. Das heißt, es ist eine Art Improvisationstechnik mit Laien und Profis. Wie viel war klar? Wie viel wussten die einzelnen Darsteller vor der Szene?
Also Man muss vielleicht vorher sagen, dass der gesamte Film mit dieser Technik gedreht wurde. Also üblicherweise hat man beim Filmdreh natürlich ein Drehbuch mit geschriebenen Dialogen und einem vorgegebenen Ablauf einer Geschichte. Hier in unserem Fall war es ein bisschen anders. Wir haben über eine lange Zeit recherchiert, uns mit diesem Thema beschäftigt und dann gemeinsam auch mit den Schauspielern gemeinsam eine Art von Szenenfahrplan entwickelt, eine Konzeption für die Figuren, für die Konstellation der Geschichte, aber keine Dialoge, sodass man immer an den Drehort ging und eigentlich tagtäglich neu überrascht wurde, was dann so dort passieren wird. Wie wird sich die konkrete, von uns ausgedachte Situation denn anfühlen? Wie wird sie klingen? Welche Art von Sprache finden wir? Und das war so für die Schauspieler und das war aber natürlich erst recht so für die beteiligten Laien. Und in dieser Einstiegsszene war es natürlich der Arzt, der die Situation bestimmt hat. Das ist ein bisschen wie beim Dokumentarfilmdreh. Man darf sich da jetzt auch kein riesiges Kamerateam im Raum vorstellen und keine Beleuchtungsanlagen, sondern wir waren tatsächlich außer den beiden Schauspielern und dem Arzt waren nur noch der Kameramann und ich im Raum. Ich habe die Tonangel auch noch gehalten. Also es war wie bei einem kleinen dokumentarischen Dreh. Und der Arzt hat die Situation so geführt, wie er sie eben macht. Er kannte diese Bilder, also die Aufnahmen des Kopfes und des Tumors, die da den Patienten gezeigt werden, die hatte ich ihm vorher gezeigt. Und er kannte die beiden Schauspieler auch vorher nicht. Also sie haben sich vor laufender Kamera erst kennengelernt. Und dann hat er das Gespräch so geführt, wie er das normalerweise in seinem Alltag führt. Und das wusste auch ich nicht. Also das Bemerkenswerte war zum Beispiel, dass er sehr, sehr lange Pausen gelassen hat, was mich total überrascht hat. Und dass er sehr viel von seiner eigenen, ja, man kann es ruhig sagen, Ohnmacht, Hilflosigkeit auch preisgegeben hat. Ja, also ich habe ihn dann hinterher gefragt, warum haben Sie diese langen Pausen gelassen? Und er sagte, naja, man muss den Menschen Raum geben. Man muss den Menschen Raum geben, diese Wahrheit zu begreifen und die eigenen Fragen zu stellen. Und wenn Sie die Fragen stellen, gebe ich Ihnen auch eine ehrliche Antwort. Ansonsten muss ich Ihnen bei so einem ersten Gespräch nicht alles sagen. Und das sind so Dinge, wenn ich jetzt einen Schauspieler anstelle dieses Arztes gehabt hätte, das kann sich kein Schauspieler ausdenken. Das weiß nur jemand, der mit dieser Realität jeden Tag konfrontiert ist.
Das führt dann allerdings auch zur Situation, dass der Arzt ähnlich hilflos der Situation gegenüber ist wie die anderen Figuren, auch wenn er die Situation kennt. Und man merkt das unter anderem daran, dass er auf das Nachfragen sagt, was man normalerweise dann tun würde in so einem Tumorfall. Du, um gleich zu relativieren, bei Ihnen geht das aber nicht, weil der Tumor so zentral sitzt, das können wir gar nicht operieren. Wollte der Arzt keinen zweiten oder dritten Take, um das dann noch zu verschleifen? Ich kann mir vorstellen, die Hilflosigkeit macht einem ja auch als Arzt zu schaffen. Und wenn man danach merkt, wie man sich selber verhaspelt hat, ist die Versuchung ja wahrscheinlich groß, dass man sagt, das machen wir nochmal.
Nein, wollte er gar nicht. Also ich glaube, dass das auch sehr genau den Ton trifft, in dem diese Gespräche ablaufen. Weil natürlich stellt sich möglicherweise eine gewisse Routine ein, wenn man diese Gespräche 3 bis 4 Mal die Woche führen muss. Aber letztendlich, und das hat er mir auch gesagt, ist man jedes Mal wieder auch selber erschüttert, weil man sitzt Menschen gegenüber, denen man quasi das Todesurteil mitteilt. Und man kann das scheibchenweise tun, aber man kann sich auch davor nicht drücken. Und wenn die Frage denn kommt, in unserem Fall kam die Frage von unserem Hauptdarsteller dann, wie hoch ist denn eigentlich die Lebenserwartung, dann muss man darauf auch eine wie auch immer geartete, halbwegs ehrliche Antwort geben. Und er versucht es zumindest, soweit er das überhaupt sagen kann. Und insofern gehört die Unsicherheit, die Hilflosigkeit einfach dazu. Es ist sicherlich sehr schwer, auch in so einem komplizierten Gespräch immer nur sozusagen Souveränität auszustrahlen als Arzt. Vielleicht mag es diese Ärzte geben, aber die sind mir ehrlich gesagt auch gleich schon wieder ein bisschen suspekt.
Die Szene zeigt ja auch, wie man arbeiten kann und muss in so einer Situation. Es ist offensichtlich ein intimer Dreh gewesen, also die beiden Schauspieler, der Arzt, sie und der Kameramann. Und trotzdem braucht es ja verschiedene Takes. Also es gibt Schnitte auf den Arzt, es gibt Schnitte auf das Paar. Das heißt, sie mussten die Szene mindestens 2-mal drehen, wenn nicht 3-mal. Und dann gibt es subtile Unterschiede dort, wo man dann schon merkt, der Kameramann hat schon eine Vorstellung dessen, was er machen möchte. Es gibt zum Beispiel die Einstellung auf das Paar, wo die Schärfe dann ganz deutlich auf das Gesicht der Frau geht, ohne dass sich sonst etwas bewegt in der Kameraeinstellung, als eine einzelne Träne ihre Wange herunterringt. Das hat so einen antizipierenden Blick des Kameramanns. Das bedeutet, der wusste schon, was er ungefähr erwarten konnte oder wollte dort. Es funktioniert aber ungeheuer, weil diese Blicklenkung auf dieser Ebene eben so subtil ist.
Also das ist natürlich so, dass man in dieser Situation versucht, entsprechende Bilder zu finden und auch zu gestalten. Wir haben tatsächlich 3 Takes von dieser Situation hergestellt. Der erste Take, da waren wir eigentlich der Meinung, wir müssten zuerst den Arzt aufnehmen, weil wir dachten, er wird es am schwierigsten haben, als Laie so etwas zu wiederholen. Das war ein großer Irrtum. Das haben wir auch während des Takes gemerkt und korrigiert. Man muss vielleicht dazu sagen, die Szene dauert jetzt im Film 8 Minuten, was schon beträchtlich ist. In der Realität dauert sie, 50, 60 Minuten. Also jeder Take, den wir gedreht haben, ging fast eine Stunde, weil dieses Gespräch natürlich viel länger ist. Wir haben dann in dem ersten Take schon umgebaut, weil dieses Gespräch so eine Wucht entwickelte, dass wir merkten, dass die Emotionalität bei unseren Schauspielern sehr stark sein wird und wir das haben wollten. Den zweiten Take haben wir dann auf den Arzt gedreht und der dritte Take ist tatsächlich der, aus dem die Szene jetzt größtenteils besteht, so eine Zweieraufnahme der Schauspieler von der Seite. Und da hat der Kameramann dann mit Schärfenverlagerungen gearbeitet. Dass die Tränen kommen werden, wussten wir nicht. Es war tatsächlich eher so, dass der Arzt mir im Vorgespräch gesagt hatte, ob Sie es mir glauben oder nicht, dieser Raum ist kein Ort für große Emotionen. Es wird hier selten geweint, weil die Leute sind viel zu sehr paralysiert von dieser Wahrheit, die sie da trifft, von dieser Unerwarteten. Und das ist auch die Information, die ich den Schauspielern mit auf den Weg gegeben habe. Ich habe ihnen das gesagt, um ihnen den Druck zu nehmen, ganz große Gefühlsaufwallungen darzustellen in diesem Zimmer, sondern sich erstmal auf diese Situation einzulassen und das nüchtern auf sich wirken zu lassen. Dass Steffi dann trotzdem in 2 Takes bitterlich geweint hat, aber ganz still, fand ich ganz bemerkenswert. Mir selber ging es übrigens genauso. Ich habe ja die Tonangel gehalten und ich musste auch weinen, weil mich die Wucht der Worte so erdrückt hat und dieser unausweichlichen Wahrheit. Und interessanterweise weint Steffi ja ohne Geräusch und ohne diesen großen filmüblichen Ausbruch. Das ist ein ganz still, ein gefasster Blick und trotzdem laufen ihr Tränen aus den Augen. Und das ist etwas ganz Ungeheuerliches. Das kann man aber selbst mit einer noch so gründlichen inszenatorischen Vorarbeit nicht wirklich herstellen. So etwas geschieht.
Damit ist auch die Situation des Films eigentlich schon komplett umrissen. Es passiert einem nämlich in diesen ersten 8 Minuten das, was dann dauernd wieder passiert. Man wechselt die Perspektiven, man fühlt sich dauernd in eine andere Figur ein. Mal sind es die Kinder, die 14-jährige Tochter, mal ist es der noch nicht ganz 10-jährige Sohn, dann wieder die Frau, die total überfordert ist, dann wieder der von Milan Peschel gespielte Frank selber. Man wechselt nicht nur die Perspektive, man wechselt auch emotional andauernd die Ebene. Das ist einerseits ein unglaubliches Wechselbad, andererseits fällt es einem relativ bald sehr leicht, dauernd zu wechseln. Also das ist etwas, was normalerweise im Film ja sehr schlecht funktioniert, dass man die Personenebene wechselt. Meistens gibt es eine Identifikationsfigur und an der bleibt man dran. Woran denken Sie, liegt es, dass das funktioniert hat mit dem Ensemble, dass man so leicht von einer Figur zur nächsten wechselt, fast unmerklich?
Ich glaube, das hat was mit der archaischen Grundsituation zu tun. Also angesichts des Todes kann man sich, glaube ich, ganz gut reinversetzen in die Menschen, die zum einen gehen müssen und zum anderen in die Menschen, die dazu aufgefordert sind, zum einen mit dem Abschied nehmen umzugehen, zum anderen aber auch mit der Tatsache, dass ihr Leben ja weitergeht. Und das läuft für die Partner des Sterbenden quasi zweigleisig. Und da, aufgrund der archaischen Einfachheit der Situation, ist es, glaube ich, relativ einfach, in diese Perspektiven reinzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Und dazu kommt natürlich, dass das grundsätzlich eine Situation ist, die sehr zur Empathie einlädt. Ja, also sie handelt permanent vom Abschied nehmen und ist natürlich auch sehr gefährlich für Sentimentalitäten jeglicher Art. Das war uns bewusst und wir haben versucht, Sentimentalitäten, wie auch immer geartet, aus dem Weg zu gehen. Ja, also das zu vermeiden, obwohl die Fettnäpfchen da eng stehen. Ne? Und das führt dann dazu, dass wir teilweise die Situation mit Humor konterkariert haben, auch teilweise mit schwarzem Humor. Aber teilweise entwickelte sich auch ein Kontrapunkt aus dem Alltäglichen. Also,
ist das wahr, dass du stirbst?
Ja. Klar, Alter.
Krieg ich dann ein iPhone?
Wenn der Junge am Sterbebett des Vaters steht und fragt, ist es wahr, dass du stirbst, kann ich dann dein iPhone haben, beschreibt das ganz gut, diese beiden Ebenen. Also zum einen die Ebene des Abschiednehmens, zum anderen aber auch die ganz pragmatische, dass er schon darüber nachdenkt, wie wird denn das Fell verteilt später. Und dadurch kommt Humor in die Geschichte, aber auch ein Alltagsrealismus, denn ich glaube, so denken Kinder, wenn sie noch sehr klein sind, wo sie noch nicht solche Situationen reflektieren.
Es kommt ja noch eine Ebene dazu, das heißt, wenn der Junge sagt, kann ich dann dein iPhone haben, ist das vielleicht ein Schockmoment für mich als Zuschauer, weil diese unmittelbare Begehrlichkeit nicht gerade das ist, was man erwarten würde. Gleichzeitig weiß ich ja längstens, dieses iPhone hat seine ganz eigene Funktion im Film. Der Frank, der Kranke, der filmt sich ja schon seit den ersten Stunden immer wieder mit dem iPhone. Er interviewt sich sogar mehr oder weniger selber. Er versucht sich in kleinen Szenen. Er zeichnet gewisse Dinge auf.
Hallo.
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 Hallo. Ich habe einen Gehirntumor.
Ich habe einen Gehirntumor.
Ich habe einen Gehirntumor.
Ich habe einen Gehirntumor.
Und das ist nicht lustig.
Das ist nicht lustig.
Wie sage ich es meinen Kindern?
Wie sage ich es meinen Kindern?
Das heißt, das iPhone ist längstens zu einer Art alter Ego geworden, zu einem elektronischen Spiegel. Und damit bekommt natürlich der Wunsch des Sohnes, ob er das nun weiß oder nicht, auch wieder die andere Ebene. Also der Humor ist nachvollziehbar, aber die Sentimentalität ist auch da. Ich glaube, ich würde dieses iPhone meines Vaters auch wollen. Das Problem wäre, ich könnte diese Filme nicht löschen, die da drauf sind.
Das wird der Junge sicherlich auch nicht tun, glaube ich. Und er bekommt ja neben dem technischen Spielzeug auch eine Art Vermächtnis, was er in der Szene natürlich nicht weiß. Ja. Und für uns war diese technische Spielerei mit dem iPhone natürlich auch eine gute Möglichkeit, in die Seele unserer Hauptfigur reinzugucken. Ja, in die Dinge, die ihn beschäftigen, auch zu einem Zeitpunkt des Films, wo er sich gar nicht mehr selber bewegen kann, wo er auch gar nicht mehr richtig sprechen kann, bleibt er auf dem iPhone ja auf eine merkwürdige Art lebendig. Da ist er ganz wach. Ja, also, weil natürlich er in der Realität auch nicht tot ist und wir gucken quasi damit in seinen Kopf hinein. Und das war für uns zum einen dafür eine Möglichkeit, zum anderen aber auch, wenn man so will, eine metaphysische Ebene in die Geschichte einzuziehen. Eine, die über den Alltagsrealismus hinausgeht und was mehr erzählt von dem, was im Kopf eines Sterbenden vor sich geht. Es geht ja sogar so weit, dass der Tumor dann personifiziert, visualisiert auftaucht in dem Film, was wiederum damit zu tun hat, dass es in der Psychoonkologie ein Konzept gibt, wo sich Kranke ihre Erkrankung visualisieren sollen. Und das fanden wir natürlich einen interessanten Ansatz.
Das ist die vielleicht unglaublichste Szene im Film überhaupt, der Moment, wo man wirklich zweimal gebannt auf die Leinwand blickt und sich fragt, habe ich das jetzt wirklich so gehört? Das ist nämlich der Moment, in dem Harald Schmidt, der Entertainer in der Late-Night-Show, den Tumor von Frank begrüßt und dann den Tumor auch noch interviewt. Und der Tumor gibt ihm Auskunft darüber, wie das ist, jetzt im Kopf von Frank zu wirken und den dazu zu bringen, Dinge zu tun, die er eigentlich gar nicht tun möchte. Und eine dieser Szenen folgt dann auch, der Frank, der pinkelt in das Zimmer seiner Tochter, weil er es mit der Toilette verwechselt oder die Toilette nicht mehr findet. Und diese Personifizierung des Tumors, die ist so urkomisch und irgendwie aber auch abstoßend in dem Moment, weil der Einfall so von weit her kommt, dass die erste Hilfe, die sich mir als Zuschauer anbietet, natürlich die ist, dass ich sage, ja, das ist die Wahnvorstellung von Frank. Der sieht seinen Tumor am Fernseher. Aber der zieht das ja durch und der Tumor auch. Also der Schauspieler, der den Tumor spielt in der Harald-Schmidt-Show, der liegt dann viel später, ganz gegen Ende, wieder neben Frank im Bett und taucht auch im Bild im iPhone auf. Wenn Sie die Szenen improvisiert haben, ist das auch ein Einfall, der dann hin und wieder beigezogen wird oder platziert man das, zieht man das im Konzept dann durch?
Also wir haben uns das natürlich im Vorfeld ausgedacht gemeinsam. Man muss sich das so vorstellen wie eine italienische Großfamilie, die um einen großen Tisch sitzt und gemeinsam an einer Geschichte spinnt. Ja, so war es bei uns. Und da folgt man unter Umständen auch den abstrusesten Ideen. Und der medizinischen Realität folgend, dass es dieses Visualisierungskonzept bei Krankheiten gibt und dass man das in der Psychologie benutzt, fanden wir es natürlich ganz interessant, dass zum einen Frank anfängt, sich ein Bild von seiner Krankheit zu machen und dieses Bild für ihn in seinem Kopf zumindest lebendig wird und anfängt zu sprechen. Zum anderen aber auch darüber nachzudenken, wie kriegen wir dieses Bild jetzt in den Film? Also es ist im Grunde genommen immer nur im Medium präsent. Im Fernseher, im iPhone taucht der Tumor auch auf und auch das letzte Bild, wenn er neben Frank im Bett liegt, ist so eine mit dem iPhone gedrehte Sequenz, die Frank selber filmt. So, also es bleibt eigentlich natürlich in der Ebene des Fantastischen befangen. Und letztendlich ist es tatsächlich so, dass wir natürlich verschiedene Ideen für den Auftritt des Tumors überlegt hatten und dann auch verschiedene gedreht haben und auch mehr gedreht haben, als im Film ist. Es gab auch ein Gespräch zwischen Frank und seinem Tumor, wo es auch durchaus Vorwürfe hagelte und Rechtfertigungsversuche. Und wir haben dann im Schnitt versucht, das Maß dafür zu finden. Ne? Also das Gespräch war mir persönlich dann zu viel. Das hat den Zauber irgendwie rausgenommen aus der Geschichte. Und man muss dann in der Montage sehr genau gucken, wie viel verträgt so eine Erzählung. Und wir fanden, dass mit dem, was wir da jetzt gemacht haben, das Maß erreicht ist.
Etwas, was sehr auffällt an dem Film, ist, dass eigentlich alle Figuren an einen Punkt gelangen, wo sie mir als Zuschauer ans Herz wachsen. Ich verstehe sie alle irgendwann einmal. Irgendwann einmal tun sie mir auch alle leid. Auch Franks Vater, der eigentlich am hilflosesten ist, der versucht, das Ganze mit Disziplin zu nehmen, der sogar seiner Frau vor dem Besuch sagt, da darfst du nicht heulen da drin, das geht überhaupt nicht. Selbst der wird irgendwann geknackt für mich als Zuschauer, aber auch für Frank am Sterbebett Franks. Bis auf zwei Figuren. Es gibt eine Palliativärztin, die ist großartig. Das ist offenbar auch in Wirklichkeit eine Palliativärztin, eine Ärztin, die Sterbebegleitung macht. Bevor die zum ersten Mal auftaucht, mit wirklich hilfreichen Ratschlägen, kommen aber zwei andere Frauen, die Ratschläge geben. Und die haben beide etwas Parodistisches. Und in der ganzen Ausgewogenheit der Figurenverteilung ist mir dann das schon aufgefallen. Die kommen irgendwie zu kurz. Also die bleiben sozusagen als Signal drin.
Es ist natürlich so, dass man in so einer Situation, wenn man mit so einer schweren Krankheit konfrontiert ist, als Betroffener nach jedem Strohhalm greift. Ja. Und es gibt die unterschiedlichsten Formen, sich da Hilfe zu suchen in der Psychoonkologie mit beratenden Ärzten, mit Psychologen. Es gibt die unterschiedlichsten Therapieformen, Misteltherapie. Die einen sagen, nehmen Sie mehr Vitamine, die anderen sagen, essen Sie einfach das, worauf Sie Lust haben, ist jetzt auch egal. Ja, also wir haben da die krudesten Sachen teilweise recherchiert. Diese beiden Ärztinnen, die waren uns durch Betroffene empfohlen worden, die wir in der Recherche kennengelernt hatten. Und die haben wir als Beispiel quasi in den Film genommen für Leute, wo man sich Hilfe sucht. Die haben ganz real jede für sich eine Beratungsstunde gemacht mit uns und mit unseren Schauspielern. Und ich wollte auf gar keinen Fall das parodistisch haben. Also komischerweise wurde es aber ein bisschen so oder wirkte es unter der Hand so. Wir haben versucht, das in der Montage wegzudrücken. Es ist in der Kürze der Zeit nur begrenzt möglich, sage ich mal. Ich fand die beiden Frauen sehr nett, aber sie sind natürlich auch mit dem, was sie da sagen, in gewisser Weise hilflos. Ja, also, und in der Summe, also mein Schnittmeister und ich haben uns diese Beratungsstunden viele, viele Male angeguckt, um da das Richtige rauszusuchen, fiel uns auf, dass beide letztendlich das Gleiche sagen. Also sie sagen beide in der Summe, nutzen Sie die Ihnen verbleibende Zeit und noch sind Sie nicht tot. Nutzen Sie Ihr Leben, das Sie haben und versuchen Sie es sich noch gut sein zu lassen auf dieser Welt. Das ist ganz praktikabel, es ist natürlich aber auch ein bisschen naiv, so angesichts so einer schweren Krankheit. Und so ist es dann eben halt auch im Film.
Das ist ja auch der tragischste Moment eigentlich, wo klar wird, dass obwohl er weiß, dass er demnächst sterben wird, dass ihm auch die Zeit gar nicht mehr bleibt, irgendetwas zu organisieren oder zu genießen. Es geht dermaßen schnell, dass es auch seine Funktionen werden beeinträchtigt. Und die kritischen Momente, wo er dann eben momentan bösartig wird, wo er seine Frau anherrscht, wo er seine Geduld mit den Kindern verliert, die kommen sehr schnell und es wird auch sehr schnell deutlich gemacht, wie hart das für alle ist, das Ganze. Und dann kommt aber dieser Moment, wo der Film sozusagen seine eigene Existenz begründet und das auf absolut einleuchtende Art, als die Ärztin der Frau sagt, sie müssen ihn jetzt zu Hause sterben lassen. Wenn sie ihn jetzt, wo es wirklich ganz hart war, ins Spital bringen und er dort stirbt, dann werden die Kinder nie sehen, was Sterben wirklich heißen könnte. Sie werden das immer nur mit Schmerzen und Schreien in Verbindung bringen. Das ist so ein Moment, wo sich der Film eigentlich selbst rechtfertigt. Der Satz kommt wie ein Geschenk und er bleibt auch im Raum hängen. Und er ist irgendwie der Angelpunkt des ganzen Films. Aber den Satz, den konnten Sie ja weder schreiben noch erwarten. Das muss wahrscheinlich auch für Sie ein Geschenk gewesen sein.
Das war ein Geschenk von dieser realen Palliativärztin Petra Anwar, die in Berlin parallel bis zu 50 Sterbende betreut. Und die, finde ich, wie ein Engel immer in diese Situation kam im Film, weil sie einem übrigens auch bei den Dreharbeiten so eine Sicherheit gab. Ja, also, und ich glaube, das gibt sie auch den Betroffenen in solchen Situationen. Und natürlich kann ich solchen Ärzten weder sagen, was sie zu tun, noch was sie da zu äußern haben in solchen Situationen. Wir haben diese Szenen fast alle dokumentarisch gedreht. Und diese Worte waren ihre Worte in dieser Situation. Und ich fand nicht nur, was sie gesagt hat, sondern auch, wie sie es gesagt hat, fand ich ungeheuerlich. Und es hat mich total berührt. Und ich wusste in dem Moment auch, dass das in dem Film sein muss. Das wirkt natürlich wie ein etwas fades programmatisches Statement vielleicht, aber so war es gar nicht gemeint. Es sind einfach in der realen Verzweiflungssituation unserer Hauptfigur die Worte, die Ärztin findet, um zu begründen, warum es jetzt vielleicht doch notwendig ist, jetzt noch nicht aufzugeben. Also das ist ja eigentlich ein Appell ans Durchhalten und diese Situation, so schwer es vielleicht auch manchmal sein mag, zu ertragen. Und der schönste Beweis, dass sich sowas lohnt, auch vor Kindern so etwas nicht zu verstecken, ist letztendlich eine unserer jugendlichen Schauspielerinnen, die Lilly, die in der Realität auch ihre Mutter an Krebs verloren hat. Da war sie 10, jetzt ist sie 14. Und der Satz, den sie am Ende unseres Filmes sagt, ich muss jetzt zum Training, das ist ihr eigener Satz, den sie am Sterbebett ihrer Mutter gesagt hat, als sie 10 war. Und das ist ein Satz, der ins Leben ganz eindeutig auf schönste Weise zurückweist. Und Lilly selber, die diese Erfahrung eben gemacht hat, ist so ein wunderbarer sozialer Mensch, der so eine Sicherheit ausstrahlt, dass das für mich ganz bemerkenswert war, auch bei den Dreharbeiten. Also, und ich dachte, Mensch, so eine Erfahrung kann einen Menschen unglaublich reich und stark machen. Und es ist eben nicht nur düster. Und ich habe sie dann auch gefragt, wie sie das aufgenommen hat, die ganzen Dreharbeiten. Und sie sagte, naja, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit traurig. Ich denke an meine Mama, ich trage das in mir. Und sie ist die ganze Zeit bei mir, aber ich kann damit umgehen. Und das ist eine große und wichtige Lebenserfahrung. Und ich glaube, dass sie beispielsweise wahrscheinlich weniger Angst vor dem Sterben hat als manch anderer, der das noch nie erlebt hat. Wir neigen immer so dazu, diesen Gedanken und die Realität, dass wir mal gehen müssen, aus unserem Alltag zu verdrängen. Und haben davor Ängste. Und die haben eben auch damit zu tun, dass wir es nicht mehr aus der Nähe erfahren. Ja, hier in der Schweiz ist das ja noch ein bisschen anders als in Deutschland. Ja, also, wo die Verdrängung noch viel stärker ist. Ja, also, aber wenn man sich anguckt, wie es noch vor 100 Jahren war, dass die Großeltern auf ganz selbstverständlichste Art im Kreise der Familie gestorben sind und die Kinder waren dabei, konnten auch den Toten anfassen, konnten das anschauen, konnten das begreifen, für sich verarbeiten. Heutzutage neigen wir dazu, diese Dinge wegzubringen, ja, in Spitäler, in spezielle Palliativstationen. Und das ist nicht immer gut, das ist vor allen Dingen nicht gut für unsere eigenen Ängste.
Sagt der Berliner Filmregisseur Andreas Dresen im Gespräch mit Michael Sennhauser. Sein Film Halt auf freier Strecke läuft ab Donnerstag in unseren Kinos.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.